Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 8, letzte Chance.
Es ist Dienstag und damit Backcheck-Tag. Wie immer ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und auch an dich, Nico.
Servus.
Wir waren uns ja beide einig, dass wir liebend gern mit Folge 8 auch die Podcast-Sommerpause eingeläutet hätten. Aber jetzt gibt es tatsächlich für uns und Eishockey Regensburg noch die Extraschicht in Sachen Playdowns.
Wir hätten es uns gewünscht, ich glaube auch alle Hörer da draußen hätten sich gewünscht, dass jetzt Saisonende wäre, was den Klassenerhalt bedeutet hätte. Und ja, ich glaube, alle können es uns nachsehen, dass die Folge heute vielleicht ein bisschen trist klingt oder nicht ganz so fröhlich ist jedenfalls. Ich weiß nicht, wie geht's dir mit dieser Serie jetzt, die zu Ende gegangen ist?
Ja, ich bin immer noch am Verdauen. Also speziell nach Sonntagabend natürlich. Ich saß recht konsterniert auf der Couch und mir haben ein bisschen die Worte gefehlt, die fehlen mir auch heute noch. Und ja, extrem bitter, irgendwo vielleicht ein Stück weit erwartbar gewesen, nichtsdestotrotz tut es extrem weh.
Ich glaube, so ein bisschen ein Gefühl konnte man vorher vielleicht schon haben, auch wenn das Heimspiel am Freitag ja ganz okay war, da werden wir nachher noch ein bisschen genauer drauf schauen. Aber irgendwie so richtig große Hoffnung war jetzt zumindest bei mir nicht da vor dem Spiel 7. Dafür war das vorherige Auswärtsspiel auch einfach zu schlecht und ich habe ein bisschen so mir gedacht, wo soll das jetzt plötzlich herkommen? Und Grimitschau wurde meiner Meinung nach auch während der Serie eigentlich immer, ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt immer stärker, aber immer besser auf uns eingestellt.
Das auf jeden Fall. Ich gehe da nicht ganz mit. Ich hatte schon vor Spiel 7 noch die Hoffnung, dass wir in dem entscheidenden Spiel den Bock irgendwie umstoßen können und das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden können. Ich meine, Spiel 7 ist für keine der Mannschaften leicht. Das ist eigentlich ein 50-50-Spiel, wenn man ehrlich ist. Von daher hatte ich schon auch nach dem Heimsieg ein gewisses positives Gefühl und dachte mir, okay, jetzt haben die Jungs den Serienausgleich geschafft und da könnte was gehen. Aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, die bisherigen Auswärtspartien, da war einfach Grimitschau die deutlich bessere Mannschaft, in meinen Augen zumindest von den Statistiken her. Und ja, wenn man sich dann den Spielverlauf ansieht, also nach dem 2-0 war dann auch bei mir ehrlicherweise die Hoffnung weg.
Ja, also spätestens da waren, ich habe dann angefangen, ich glaube, ich kann jetzt hier sagen, und habe die Spieltermine für die zweite Playdown-Runde schon in den Kalender eingetragen, während dem zweiten Drittel. Irgendwie versuche ich dann wahrscheinlich immer selber mich zu schützen, indem ich möglichst negativ denke, möglichst das Schlechteste erwarte, weil dann kann ich nicht mehr negativ überrascht werden. Und genauso ist es aber danach gekommen und ich habe es dann aufgrund dessen aber vielleicht da relativ gefasst, ja, ich muss schon sagen, hingenommen, weil es eigentlich halt genau die Leistung war, die wir schon so oft in dieser Saison von der Mannschaft gesehen haben, dass mich jetzt das nicht mehr total überrascht hat.
Ich war tatsächlich schon sehr angefressen, weil du gerade das Thema Leistung ansprichst, weil ich der Meinung bin, dass die Leistung, du hast es richtig gesagt, wir haben jetzt in dieser Runde schon öfters diese Leistung in Anführungszeichen gesehen und eigentlich passt die aus meiner Sicht nicht zu dem, um was es geht. Ja.
Und ja, zu dem Thema muss man auch sagen, in der aktuellen Ausgabe der Eishockey News kommt unter anderem Nikola Gajowski ein bisschen zu Wort und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich weiß jetzt nicht O-Ton, aber im Grunde sagt er, wir waren nicht bereit. Und da musste ich mir im Kopf schütteln, als ich das gelesen habe, weil dazu fällt mir nichts ein, es war Spiel 7. Wie kann ich im Spiel 7 in der Playdown-Runde nicht bereit sein? Ich habe vorher 52 Spieltage Zeit gehabt, jetzt nochmal 6 vorher. Jetzt ist Spiel 7, es geht um Klassenerhalt. Ich habe schon 6 Spiele gehabt gegen den gleichen Gegner. Ich meine, auch wir können uns ja ein bisschen darauf einstellen und dann bin ich nicht bereit. Da fehlt mir irgendwie das Verständnis dafür, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, nicht bereit zu sein ist natürlich in solchen Spielen, auch vor dem Hintergrund, um was es ja auch letzten Endes geht, einfach, ja, diese Aussage kannst du dem Fan oder dem Eisbären-Sympathisanten, wie auch immer man das nennen mag, das kannst du einfach nicht verkaufen. Und ich frage mich halt, Krimiča war offensichtlich bereit, also warum waren wir es nicht?
Ja, das ist die Frage. Da sollte man auf Ursachenforschung gehen. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere Aufgabe oder unser Auftrag in dem Podcast, aber muss ich mich fragen, wer macht die Mannschaft bereit für Spiel 7? Was machen die in der Zeit? Keine Ahnung. Wir werden sehen, ob sie vielleicht es schaffen, für die zweite Runde dann bereit zu sein.
Ja, Stand jetzt ist ja noch nicht allzu viel verloren. Also wir haben ja jetzt noch immer die Chance, den Klassenerhalt klar zu machen. Aber leichter wird es sicherlich nicht. Und ich glaube auch, dass es gerade vom Kopf her schon nochmal eine andere Hausnummer ist. Wenn du weißt, du hast jetzt die erste Playdown-Runde verloren, spielst jetzt dann gegen Selb. Derby-Charakter ist eine eklig zu spielende Mannschaft und hast eigentlich, zumindest macht es von außen so den Eindruck, eigentlich null Selbstvertrauen.
Ja.
Und da fehlt mir dann so ein bisschen die Fantasie zu sagen, okay, und jetzt plötzlich eine Siegesserie starten.
Das war übrigens tatsächlich, das war meine Hoffnung, als wir den Heimvorteil uns geschnappt haben in der Serie. Da hatten wir dann 2 Siege hintereinander und ich dachte so, ich habe dann echt nachgeschaut, okay, wann war das letzte Mal, dass wir 2 Siege in Folge hatten? Es war im Dezember mit dem Spiel gegen Selb vor Weihnachten und in Ravensburg direkt nach Weihnachten. Es war das letzte Mal, dass 2 Siege in Folge gelungen sind. Und ich dachte mir so, vielleicht setzt das jetzt Kräfte frei, Selbstvertrauen, Moral, irgendwas, was halt dazu beiträgt, um jetzt den entscheidenden Punch gegen Krimiča zu setzen. Und es war nichts davon zu sehen, gar nichts. Ja, das war auch letztendlich vielleicht ein bisschen der Grund, warum dass ich nach unserem Heimsieg in Spiel 6 nicht mit einer wirklich guten Leistung dann wieder auswärts gerechnet habe, weil es vorher auch nicht geholfen hat, sag ich jetzt mal, der Sieg. Ne? Aber gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt noch, bevor wir die Spiele vielleicht kurz Revue passieren lassen, würde mich interessieren, wie es denn die Hörer sehen. Wie seht ihr das da draußen? Wie habt ihr die Serie erlebt? Was habt ihr erwartet von der Mannschaft? Und wie groß ist die Enttäuschung? Ich glaube, die wird bei den meisten recht groß sein. Vielleicht haben es manche schon kommen sehen. Schreibt es einfach in die Kommentare, entweder bei Spotify oder in den sozialen Medien, wo es euch lieber ist. Und lasst uns ein bisschen teilhaben. An daran, wie ihr die Serie erlebt habt. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal jetzt diese 3 vergangenen Spiele seit der letzten Folge mal, ich sage jetzt mal im Schnelldurchlauf ein bisschen an. Ich denke, die meisten haben genug von dieser Serie, aber wir wollen natürlich ein bisschen die Spiele Revue passieren lassen und danach schauen wir dann auf die kommenden Aufgaben.
Ja, wir wollen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht quälen, deswegen gehen wir jetzt diesmal nicht wie in den vorherigen Folgen auf einzelne Tore oder strittige Szenen ein. Nico, du hast es gerade schon gesagt, ich glaube, jeder hat die Bilder noch im Kopf, hat die Spiele mitverfolgt und lass uns einfach nur ganz kurz drüber quatschen. Ich fange einfach mal an, Spiel 5 war ja dann auswärts in Krimiča, also wieder ein schweres Spiel. Ja, ganz kurz und knapp, wir verlieren es 4-1 und Krimiča hat somit die ersten Matchpucks in der Serie. Spiel 6 dann wieder zu Hause, war dann ja das erste Do-or-Die-Spiel. Man hat es schon am Kribbeln gemerkt, außenrum, da lag so ein bisschen was in der Luft und jeder wusste so, okay, heute könnte es dann schon vorbei sein. Zum Glück war es das noch nicht. Wir haben knapp gewonnen, aber nicht unverdient aus meiner Sicht mit 2:1. Erwähnenswert hier vielleicht noch, dass Flash hier zum ersten Mal in der Serie die Reihen ein Stück weit umgestellt hat und das sollte sich dann letztlich auch auszahlen.
Ja, das fand ich übrigens wirklich gut. Da haben wir vorher schon mal drüber gesprochen gehabt, dass das unbedingt notwendig ist, weil die Reihe mit Wong, Liss und Chambry einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Es kam dann Marvin Schmidt für Andrew Chambry in die Reihe. Und ich persönlich habe das am Freitag wirklich als absolut belebendes Element in der Reihe gesehen. Also mir hat das wirklich gut gefallen. Schmidt hat dann ja auch mit dem entscheidenden 2:1 sich endlich mal wieder belohnt für seine unermüdliche Arbeit.
Ja, und man muss dazu sagen, also wer ihn gesehen hat, wie er da gejubelt hat, er hat ja förmlich die Atmosphäre aufgesogen und hat einfach alles rausgelassen. Auch Tippmann, der zu dem Zeitpunkt, als Schmidt den Abschluss gesucht hat, im Slot stand, auch der, wie man es aus den vorherigen Spielen schon ab und zu vor ihm gesehen hat, da fiel schon eine Last ab.
Ja, also
das hast du in dem Jubel richtig gemerkt. Und da dachte ich dann schon, okay, die Mannschaft lebt noch.
Ja, absolut.
Finde ich klasse.
Das, ja. Ich will dir das auch übrigens gar nicht absprechen. Also ich sehe im Gegensatz zu vielen anderen oder zumindest zu manchen anderen, ich sehe da nicht Leute, die einfach nur rumfahren und hoffen, dass die Saison zu Ende ist. Also den Einsatzwillen dass sie mit dem Kopf dabei sind,
das kann man ihnen nicht absprechen, das stimmt.
Das sind eher vielleicht taktische Mängel, die uns jetzt teilweise haben so schlecht aussehen lassen. Aber man hat es an Schmidt gesehen, um jetzt da wieder zurückzukommen, bei dem 2:1, da hast du minutenlang danach noch die Steine rollen gehört, die ihm da vom Herzen runtergefallen sind. Also das absolut so jubelt keiner, der schon vielleicht irgendwie so abgeschlossen hat oder keinen Bock hat oder keine Ahnung was, ne? Ja, das Heimspiel da am Freitag, das endete dann noch ein bisschen ruppig. Vielleicht ist das noch erwähnenswert, weil das zum Schluss irgendwie unterging, dass da noch ein paar Strafzeiten gegeben hat auf beiden Seiten. Das war meiner Meinung nach, weiß jetzt nicht genau, ob man das so sagen kann, aber für mich ging das eigentlich eher von Krimitschau aus, weil der Check von Chambry, der Auslöser war, vollkommen korrekt war. Chambry ist auch nicht dafür bestraft worden. Aber es haben dann noch Demetz und Morley auf unserer Seite und Lindberg und Smith auf Grimmitschauer Seite jeweils 2 Minuten bekommen. Da gab es noch ein bisschen Gerangel. Auch das im Übrigen so ein Punkt, wo ich sage, musste jetzt vielleicht nicht sein von Chambry, aber nochmal diesen Schlusspunkt zu setzen, so eine Art Ausrufezeichen, dass man eben lebt.
Hat mich tatsächlich überrascht, dass es nicht schon früher in der Serie passiert ist.
Ja, das stimmt.
Also die Serie war ja bis dahin eigentlich sehr fair in meinen Augen.
Ja. Und ja, auch war es also, auch insgesamt, weil
das war jetzt, natürlich,
da war ja nicht viel los.
Brauchen wir nicht drüber reden, gehört irgendwo dazu, zu solchen K.O.-Spielen, aber ich war wirklich überrascht, dass das nicht schon eher passiert ist. Wenn man sich da die andere Playdown-Runde anschaut, da hat es ja ab Spiel 1 eigentlich schon ein
bisschen ich denke, dass vielleicht, das ist jetzt einfach mal meine Meinung, dass in unserer Runde waren halt eher die zwei Mannschaften, die jetzt nicht versucht haben, da unnötig Härte reinzubringen, sondern die zumindest versucht haben, es spielerisch zu lösen. Uns ist das halt jetzt über die komplette Serie hinweg eher nicht gelungen. Wir haben es über den Kampf dann probieren müssen. Krimitschau, finde ich, habe ich anfangs schon gesagt, hat sich da besser drauf eingestellt dann mit der Zeit und hat dann spielerisch auch mehr beeindruckt. Und ich denke, deswegen kam es da früher nicht dazu, weil gerade so Leute wie Chambry oder auf Grimmitschauer Seite vielleicht Lindberg natürlich schon so ein bisschen Playdown-Feeling da reingebracht haben, aber jetzt nicht übertrieben, sondern halt genau das, was du in den Playdowns einfach erwartest und wo du so einen Spieler auch in deinen Reihen haben musst, wenn du Playdowns spielst. Also insofern war da nichts übertrieben, das war alles okay. Aber das eben war auch nochmal so ein Schlusspunkt, wo ich einfach gedacht habe, okay, also auch so ein Punkt wie das Jubeln von Marvin Schmidt auch, dass man einfach sagt, die leben, ja, da ist Leben in der Mannschaft,
die wollen auch so viel Zeit setzen. Die wollen das jetzt und wir holen uns das jetzt, wir ziehen das Ding. Ja, und dann kam es zu Spiel 7, das entscheidende Spiel in der Serie, auswärts in Krimitschau. Und der Sieger gewinnt die Serie und tütet somit den Klassenerhalt ein. Und wir haben es ja eingangs schon ein bisschen thematisiert. Ich war nach dem 2:0 für Krimitschau extrem enttäuscht, weil ich keinen Kampf, kein Aufbäumen in unserer Mannschaft gesehen habe. Das ganze Spiel über eigentlich nicht. Okay, lass es vielleicht die letzten fünf Minuten sein. Ja. Aber in so einem entscheidenden Spiel, da fehlt mir einfach das Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. War von Anfang an, war das Spiel geprägt von Unsicherheiten, schlampige Pässe, Probleme bei der Puck-An- und Mitnahme. Interessanterweise nicht nur auf unserer Seite, auch bei Krimitschau lief anfangs meiner Meinung nach wenig zusammen. Aber trotzdem, in solchen Spielen musst du dich auf dich selbst konzentrieren und wir waren einfach schlecht.
Das da im ersten Drittel, das war ja, glaube ich, von beiden Seiten eher so ein nervöses Abtasten.
Irgendwie. Klar, keiner wollte den ersten Fehler machen.
Natürlich. Das hat man deutlich gesehen, da waren keine risikoreichen Spielzüge dabei. Und eigentlich habe ich den Eindruck, dass, ja, mir kam zwar zu insgesamt weniger Abschlüssen, aber insgesamt, glaube ich, kam uns das zugute, weil das Spiel ein bisschen langsamer gemacht hat. Also da nach dem ersten Drittel oder während dem ersten Drittel hatte ich durchaus noch, dachte ich mir, ja, okay, ist jetzt nicht irgendwie großes Feuerwerk, aber wir sind jetzt auch nicht schlechter, also da ist alles noch offen. Dann brauchst du halt, aber um das dann zu knacken, um das aufzulösen, diese Situation, brauchst du halt Spieler, also Unterschiedsspieler, wie es halt jetzt im Moment bei Krimitschau Corey Mackin war, der sich dann einfach überhaupt nicht hat da vom Puck trennen lassen vor dem 1:0. Und obwohl er von zwei oder ich glaube sogar drei Eisbärenspieler da ja begleitet wurde.
Das ist, glaube ich, das passende Wort. Ja, es waren drei Eisbärenspieler. Und ja, aber Mackin konnte hinterm Tor machen, was er wollte. Also das ist für mich unverständlich. Da muss ich einen Spieler haben, der ihn in die Bande drückt und der andere, der ihm den Puck abnimmt.
Also das ist zu leicht.
Da
brauche ich jetzt kein Unterschiedsspieler sein, das war zu leicht.
Genau.
Aber dann nach dem vielen Hin und Her, das Ding einfach also so reinzudrücken, das ist dann schon, so jemanden brauchst du halt dann. Um einfach auch diese Situation aufzulösen, ab dem Zeitpunkt, was dann, oder muss das dann ein anderes Spiel werden, hätte man gedacht, aber es kam von uns keine Reaktion. Also es kam nicht mehr Einsatz als bis zu dem Zeitpunkt.
Es war eigentlich kein Aufbäumen zu erkennen.
Ja, richtig.
Ich kann mich an einen einzigen wirklich guten Check erinnern, den wir gefahren haben. Und
ja, das war Angaran.
Das war Angaran, ja, genau. Und das in einem Spiel 7, wo es um alles geht. Puh, ja,
schwierig. Also ich recht viel körperloser, als wir das gemacht haben, kann man es eigentlich nicht mehr spielen.
Richtig.
Muss man ehrlich sagen, ja.
Aber was man trotz allem nicht vergessen darf, wir hatten trotzdem teils hochkarätige Chancen und das ist eigentlich ein bisschen das Paradoxe in meinen Augen, dass wir das Spiel durchaus auch hätten gewinnen können, wenn wir ähnlich effizient gewesen wären wie in Spiel 3 in Krimitschau.
Das ist wirklich eigentlich noch, das macht es noch ärgerlicher, dass du da eine absolute, naja, ich weiß jetzt nicht, ob es übertrieben ist, ich sage jetzt mal, eine Nichtleistung ablieferst und dann trotzdem eigentlich muss es da zwischendurch halt 2:2 stehen oder kannst es vielleicht sogar gewinnen. Also ich habe mir drei Großchancen notiert, ich weiß jetzt die genauen Spielzeiten nicht, aber das war Ole Liss mit einer großen Chance, David Morley und Pierre Preto, die riesige Chancen hatten, teilweise einfach den Puck nicht im leeren Tor unterbringen.
Ja, und andersrum schießt Krimitschau dann zwei Empty-Net-Treffer. Am Ende geht das Spiel 4:0 aus, was natürlich passt, logisch. Ja. Sieht natürlich viel extremer aus, als es letztendlich war. Aber in diesen entscheidenden Spielen eben dieses fehlende Aufbäumen, fehlendes Körperspiel, kein Tor zu erzielen, das ist schlicht und ergreifend zu wenig. Und deswegen auf die Serie gesehen, Krimitschau, der verdiente Sieger.
Ja, würde ich auch sagen. Dass es überhaupt in Spiel 7 ging, ist meiner Meinung nach schon dem, ja, ich sag's mal, den Heimspielen zu verdanken. Also auch wenn wir haben ja ein Heimspiel verloren und dafür ein Auswärtsspiel für uns entscheiden können. Trotzdem habe ich den Eindruck gehabt über die Serien weg, dass wir halt zu Hause deutlich besser auftreten, weil auch die Heimniederlage meiner Meinung nach jetzt nicht ein kompletter Schmarrn war. Wir waren da 2-0 in Führung. Und am Ende hat es irgendwie der Heimvorteil entschieden, diese Serie. Und natürlich darf man einfach nicht unterschlagen, dass zum Schluss Krimitschau unterm Strich einfach den Ticken besser war. Besser eingestellt, meiner Meinung nach auch. Da wurde schon eher reagiert mit Reihenumstellungen und so weiter und so fort, die dann auch sehr gut gefruchtet haben. Ja, es ist jetzt, wie es ist. Interessant finde ich nur, wenn wir kurz da ein paar Statistiken anschauen, dass in beiden Auswärtsspielen, also sowohl am Dienstag als auch am Sonntag, wir dann zum Schluss raus plötzlich doch noch gezeigt haben, dass wir spielen können. Da war am Dienstag 14-3 Schüsse aus unserer Sicht im letzten Drittel und auch am Sonntag waren es zumindest 14-9 Schüsse aus unserer Sicht. Also es drängt sich da irgendwie ein bisschen der Eindruck auf, als würde man dann zum Schluss hin doch nochmal versuchen, das zu reparieren. Und da frage ich mich dann, warum das da plötzlich funktioniert. Gut, Krimitschau zieht sich dann natürlich zurück. Du kannst da immer nur so gut spielen, wie es der Gegner zulässt. Trotzdem, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, war es auch am Dienstag, wo wir uns dann teilweise noch ja, über längere Zeiträume im Krimitschauer Drittel haben festbeißen können und Schüsse abgegeben haben. Und dann denke ich mir, wieso fängt man dann da 10 Minuten vor Schluss damit an?
Ja, ich habe auch in der Serie oftmals das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft erst dann wirklich zu ihrem Spiel findet, wenn das Spiel eigentlich schon fast rum ist. Also sich so wirklich an den allerletzten Strohhalm versucht zu klammern. Dass das natürlich nicht immer gelingen kann, ist eigentlich klar. Also
wird dann wieder dafür sprechen, dass man nicht bereit ist
vor
dem Spiel.
Ja.
Also um diese Aussage von Gajowski jetzt da nochmal aufzugreifen, gilt vielleicht nicht nur für Spiel 7, sondern auch für Spiel 5.
Natürlich. Und ein Drittel reicht halt dann nicht. Vor allem nicht gegen so einen Gegner, der natürlich auch gut eingestellt ist auf unsere Mannschaft.
Ja, und da steht ja auch mit Oleg Schilin jemand im Tor, der ja nicht jetzt auf der Brennsuppe dahergeschwommen ist, um das mal auf Bayerisch zu sagen. Also der kann auch was rauswischen. Ist dann nicht so, dass du dann sagst, ja okay, jetzt müssen wir alle mal ein paar Tore schießen. So einfach ist es halt dann nicht. Zumal Schilin, finde ich, sowieso im Laufe der Serie immer stärker geworden ist. Der hat nicht so gut angefangen, finde ich.
Hat sich aber sehr stark gesteigert. Ja,
und absolut.
War, Jussi Torres hat es ja auf der letzten Pressekonferenz dann auch gesagt, war schon auch der Sieggarant in Spiel 7.
Ja. Schon,
gerade dann am Ende.
Richtig.
Und von daher, ja, so einen Torhüter brauchst du. Wir haben unseren Jonas Neffin ja in einer der letzten Folgen schon thematisiert, der uns definitiv auch lange in der Serie gehalten hat. Und dementsprechend,
ja.
Hut ab vor Schilin.
Ich würde so weit gehen, zu sagen, ohne Jonas Neffin wären wir überhaupt nicht ins Spiel 7 gekommen. Ich behaupte es jetzt einfach mal, ich stelle es mal in den Raum. Vielleicht, falls ihr da draußen da anderer Meinung seid, dann lasst es mich das wissen. Also ich kann damit umgehen mit Kritik, aber ich denke, Jonas Neffin war einer der Garanten, wenn nicht der Hauptgarant dafür, dass wir es überhaupt ins Spiel 7 geschafft haben mit seiner Leistung.
Nico, ich würde sagen, wir schließen jetzt die erste Playdown-Runde gegen Krimitschau ab und eigentlich bleibt uns nur noch mal herzlichen Glückwunsch an die Eispiraten zu sagen.
Sollten wir machen. Es war verdient.
Absolut.
Und vor der Saison, glaube ich, hat jetzt Krimitschau auch niemand als Abstiegskandidaten auf dem Zettel gehabt. Also vielleicht, klar, dass nicht nochmal fürs Halbfinale reicht. Das war, glaube ich, bei Krimitschau genauso klar wie bei uns. Aber so als ernsthaften, abstiegsbedrohten Club, weiß nicht, also die hatten schon sehr viel Pech auch mit Verletzungen und keine Ahnung. Also ich glaube, die haben zu Recht den Klassenerhalt jetzt feiern können und das ist auch gut so. Und jetzt schauen wir mal auf die nächste Runde und schauen wir mal, dass wir das Gleiche dann über uns sagen können am Schluss.
Ja, toi, 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 hoffentlich. Wie schon in der ersten Playdown-Runde möchten wir einen kurzen Gegner-Check machen. Der Gegner in der zweiten Playdown-Runde, jeder weiß es ja bereits, sind die selber Wölfe. Ich würde jetzt einfach mal mit dem Saisonverlauf starten und da ein paar Facts reinhauen. Die höchste Platzierung war zweimal der sechste Platz, war allerdings relativ früh in der Saison, also zu einem Zeitpunkt, als sich die Mannschaften erst noch finden mussten, meiner Meinung nach. Ab Mitte Oktober die Wölfe dann im freien Fall und durchgehend in der Playdown-Zone. Zum Jahreswechsel fanden sie sich dann auch das erste Mal auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Es folgten noch ein paar Mal Sprünge auf Platz 13, aber letztlich beendete man die Hauptrunde auf dem 14. und damit letzten Tabellenplatz. Selb in der Hauptrunde mit insgesamt 17 Siegen und 35 Niederlagen, was am Ende zu 49 Punkten und damit 7 Zählern Rückstand auf Platz 13, den ja, wie allseits bekannt ist, die Eisbären belegt haben, reichte.
Ansonsten muss man sagen, die Selber Wölfe haben während der Saison ihren Kader ordentlich, ich sage jetzt mal, gepimpt. auch nicht unbedingt freiwillig, sondern gezwungenermaßen aufgrund langfristiger Ausfälle, teilweise mit Saisonende und was weiß ich. Deswegen wurden da einige Nachverpflichtungen getätigt. Man hat auch schon die Saison nur mit 3 Ausländern, glaube ich, begonnen, weil man wusste oder damit rechnen konnte, dass Nick Miglio die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt und man wollte diese Lizenz praktisch nicht verbraten. Ja, wer wurde da so nachverpflichtet? Das sind Ryan Sproul in Verteidigung, der auch, wenn mich nicht alles täuscht, vorher KHL gespielt hat.
Sogar für den gleichen Club wie unser Tyler Wong.
Okay, wusste ich nicht oder habe ich zumindest vielleicht verdrängt, weiß ich nicht. Ja, Ryan Sproul, der, wie es so geheißen hat, irgendwie mit Unterstützung der Eisbären Berlin geholt wurde oder zumindest gerüchteweise über Hördler gab es da Kontakte, dass die Eisbären den eventuell verpflichten wollten und ihn sich aber zuerst praktisch anschauen wollten.
Okay, sehr interessant, habe ich so noch gar nicht vernommen.
Ob das jetzt wahr ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Vielleicht verbreitet es hier auch bloß Gerüchte, die schon lang widerlegt wurden. Wir werden sehen, ob er dann nächste Saison in Berlin spielt oder nicht.
Auszuschließen, glaube ich, ist in dem Business mittlerweile gar nichts mehr.
Ist auf jeden Fall, der ist nicht verkehrt, sagen wir so, auf den muss man aufpassen. Ja, dann waren es noch Jordan George, der vorher schon längere Zeit nicht mehr gespielt hat, der aber vorher bereits in der DL2 mal tätig war. Brent Redeke und Ryan Smith. Das sind die 4, die, soweit ich weiß, nachverpflichtet wurden. Besonders interessant dabei Ryan Smith, der 26 Spiele noch in der Hauptrunde absolviert hat und dazu 30 Punkten kam. Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, der einzige Spieler im Wölfe-Kader, der einen Punkteschnitt von über einem Punkt pro Spiel erreicht hat. Und jetzt in 6 Playdown-Spielen kam er noch auf 4 Punkte. Auch Ryan Sproul, der Verteidiger, ist durchaus offensiv recht tatkräftig unterwegs. In den 17 Hauptrundenspielen, die er noch absolviert hat, kam er auf 15 Punkte und jetzt auf 4 Punkte in den Playdowns. Nicht ganz so zufrieden werden die Wölfe-Fans wahrscheinlich mit der Verpflichtung von Jordan George sein. Hier war ja am ehesten das Risiko, dass er vielleicht körperlich jetzt nicht mehr ganz in der Lage ist, da in der DL2 mitzuhalten. Er hat 17 Spiele noch absolviert vor den Playdowns und kam da nur auf 5 Punkte. Und jetzt sind 2 Spielen in den Playdowns noch keinen Punkt erreichen können. Und dann bleibt noch Brent Redeke, der 21 Spiele in der Hauptrunde absolviert hat mit 13 Punkten und jetzt 3 Punkte in den Playdowns. Also alles in allem hat sich Selb da durchaus namhaft und auch erfolgreich verstärkt, würde ich sagen.
Vor Saisonbeginn wurde der Kader ja auch ein bisschen erweitert, verbessert, wie immer man das auch nennen mag. Und für das sicherlich größte Ausrufezeichen im Kader sorgte wahrscheinlich die Verpflichtung von Marco Pfleger.
Ja, richtig.
Der Routinier, der zuvor lange Jahre in Diensten des EV Landshut stand, kann eigentlich getrost als Königstransfer der selber bezeichnet werden, denn ich glaube, niemand hätte gedacht, dass diese Personalie dann am Ende bei den Wölfen landen wird.
Ja, ob die Fans alle so ganz hundertprozentig zufrieden sind mit Pfleger, weiß ich nicht. Er war ja zwischendurch auch lange verletzt. Der hat sicherlich ein bisschen auch wieder gebraucht, um reinzukommen. Es fällt vielleicht nicht immer nur positiv auf, aber das wäre jetzt auch nichts, was nicht aus der Vergangenheit von ihm schon bekannt wäre. Ist auf jeden Fall jemand, der jetzt vom Wesen her aus meiner Sicht wie geschaffen ist für eine zweite Playdown-Runde. Mit dem werden wir wahrscheinlich durchaus hart zu kämpfen haben. Ja, ansonsten, jetzt habe ich hier ja einige Verpflichtungen genannt, die während der Saison passiert sind. Insgesamt muss man jetzt dazu sagen, vielleicht hat Selb jetzt aber 5 Ausländer momentan im Kader. Einer muss also auf die Tribüne. Mark McNeil ist noch ein Ausländer und Kevin Carr im Tor, der wohl gesetzt ist. Mit seinen, ich glaube, 90, irgendwas Prozent in den Playdowns.
90,63% ja, in der ersten Playdown-Runde.
Ein Statistikmonster.
Kein so schlechter Wert, würde ich sagen.
Nee, es ist aller Ehren wert. Hat auch, glaube ich, einiges gerettet, was man so gelesen hat. Also der wird gesetzt sein. Und von den Verbleibenden ist momentan George Winquist verletzt. Soweit ich weiß, soll es da zeitnah, also auf jeden Fall noch vor Beginn der Serie, wichtige medizinische Untersuchungen geben, die Aufschluss darüber geben soll, ob und wann er wieder eingreifen kann.
Ja, da ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen ein Lächeln über die Lippen gekommen, denn was diese Prognosen gerade in den Playoff- oder Playdown-Runden wert sind, das haben wir ja selber am eigenen Leib zu spüren bekommen. Also es hieß, dass Lindberg ja womöglich ausfallen wird und pünktlich zum ersten Spiel stand er dann auf dem Eis. Also da würde ich Stand jetzt ehrlich gesagt gar nichts drauf geben.
Und hat sich auch nicht zurückgehalten. Also hat jetzt auch nicht den Eindruck gemacht, als wäre er irgendwie mal angeschlagen.
Er ist auf jeden Fall nicht auf den Mund gefallen.
Das ist richtig. Wie gesagt, also jedenfalls, wenn Josh Winquist wieder zurückkehren sollte, dann gibt es einen überzähligen Ausländer im selber Team. Wer dann auf der Tribüne Platz nehmen wird, muss ich ehrlich sagen, lässt sich nicht voraussagen. Ich denke mal, es wird beim Mark McNeil dann hängen bleiben, dieser undankbare Job, auf der Tribüne zu sitzen. Aber ja, das ist dann Sache der Wölfe, das zu entscheiden. Ja, insgesamt glaube ich, die selber sind gefährlicher, als es der Tabellenplatz einfach aussagen würde. Das hat man sicherlich jetzt auch in deren ersten Runde gegen Kaufbeuren schon miterleben können. Die waren nämlich da 3-1 in Führung nach Spielen.
Ja, die Serie, glaube ich, haben sich vor allem die Anhänger der Kaufbeurer ein bisschen anders vorgestellt. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich war auch sehr überrascht. Ich hätte nicht damit gedacht, dass sich Selb hier sogar Matchpucks erkämpfen kann. Von daher, wie du richtig gesagt hast, ist definitiv eine gefährliche Mannschaft, eine Mannschaft, die Playdowns kann, die das auch in den Jahren zuvor schon bewiesen hat. Ich meine, sie haben einen Kern um einige Deutsche bzw. 2 Flaggenspieler, Daniel Schwamberger beispielsweise oder Carson McMillan, Donat Peter. Also da ist ein Kern da und drumherum jetzt die schon angesprochenen Neuverpflichtungen, die ja durchaus für Punkte gesorgt haben und das Spiel der selber ein Stück weit beleben. Ja, wird schwierig.
Das wird auf jeden Fall nicht ganz einfach. Wie gesagt, die Serie gegen Kaufbeuren hat das schon gezeigt. Überraschend war es schon, finde ich, vor allem nachdem Kaufbeuren das erste Spiel so deutlich für sich entschieden hat. Ich glaube, 7-2 oder irgendwas
in der Richtung. Ja, es war ein 7-2.
Ja. Ja. Da hat man, und Kaufbeuren hat ja nur 3 Siege gebraucht. Da war dann eigentlich bei vielen schon zu hören, ja gut, okay, also das wird eine klare Geschichte, es wird 3-0 ausgehen und fertig. War es aber dann nicht, Selb hat zwischenzeitlich den Kaufbeuren das Leben mehr als nur schwer gemacht. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich aufpassen. Wie du schon gesagt hast, die Wölfe können Playdowns, die sind jetzt, ich glaube, das vierte Mal in Folge in den Playdowns, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, falls es nicht stimmen sollte, korrigiert es mir einfach. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Jetzt könnte man natürlich genauso gut sagen, dann sind sie jetzt mal fällig. Ne, wer es nach viermal oder nach dreimal immer noch nicht hinbekommen hat, der muss dann einmal runter. Du lachst. Da muss man jetzt ein bisschen Angriffslust mit reinbringen.
Ja, finde ich gut. Ich hoffe, die Eisbärenmannschaft hört auch zu und schaut sich vielleicht ein bisschen was von dir ab, Nico. Du hast ja recht. Also ich glaube, wer in jeder DL2-Saison unten drin hängt, muss einfach damit rechnen, dass es vielleicht irgendwann dann einfach mal nicht mehr reicht und die Serie dann nicht mehr zu seinen Gunsten entschieden werden kann. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen.
Ja,
da bin ich absolut bei dir.
Also ganz klar. Ja, was auf jeden Fall vorteilhaft sein wird, zumindest nehme ich das jetzt aus der Serie gegen Grimmitschau mit, ist der Heimvorteil, den wir haben. Wir haben keinen weiteren Vorteil, ich sage jetzt mal vorsichtig, den zu erlangen, waren wir nicht in der Lage in der Hauptrunde, dass wir vielleicht auch nur 3 Siege bräuchten. Diese 10 oder mehr als 10 Punkte Vorsprung haben wir nicht gehabt vor Selb. Deswegen wird es eine ganz normale Best-of-Seven-Serie. Wir haben, wie gesagt, Heimvorteil. Ich denke, das könnte durchaus ein positiver Aspekt sein. Vielleicht gehen wir kurz für alle, die es nicht ganz im Kopf haben, die Termine mal durch der Serie.
Ja, können wir gerne machen. Also die Serie startet bereits diesen Freitag, 28.03. mit dem Heimspiel in der Donauarena. Am Sonntag dann das erste Auswärtsspiel in Selb um 17 Uhr. Den Freitag drauf, am 4.04. wieder um 20 Uhr in der Donauarena und Spiel 4 dann am Sonntag, den 6.04. um 17 Uhr in Selb. Falls nötig, geht es dann am Dienstag weiter, den 8.04. um 20 Uhr wieder bei uns in Regensburg. Freitag, den 11.04. das letzte Auswärtsspiel, diesmal um 19.30 Uhr in Selb. Und sollte es zu Spiel 7 kommen, dann findet das diesmal bei uns daheim in der Donauarena statt, und zwar am 13.04. um 17 Uhr.
Also am 13.04. ist die Saison definitiv zu Ende, allerspätestens. Ja, die Frage ist, wie sie zu Ende geht, das werden wir dann sehen. Jetzt schauen wir erstmal auf die Spiele 1 und 2 am kommenden Wochenende bis zu unserer nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, wie wir zurechtkommen mit den Selbern. Ich bin mir sehr sicher, dass es eine komplett andere Art von Serie wird als gegen Grimmitschau. Ich denke, Selb spielt anders. Selb hat, glaube ich, trotz der namhaften Neuzugänge nicht die spielerischen Qualitäten, sondern kommen da auch deutlich mehr über den Kampf. Und da wird die Frage sein, ob wir das annehmen.
Ich glaube, damit hast du es perfekt zusammengefasst. Also spielerisch, denke ich, wird das kein Leckerbissen werden, von beiden Mannschaften nicht. Es wird einfach darum gehen, ob wir jetzt wirklich erkannt haben, dass es nur über den Kampf geht. Und die selber werden das so spielen, die werden kämpfen, die werden kratzen, beißen, die Checks zu Ende fahren, die werden den besten Trash-Talk auspacken, den sie zu dem Zeitpunkt haben. Und wir müssen da einfach gewappnet sein und müssen genau diesen Kampf annehmen. Ich bin der Meinung, dass wir definitiv die Spieler im Kader haben, die Spiele entscheiden können. Und wir müssen einfach geschlossen mit Einsatz, Kampf, Laufbereitschaft alles reinwerfen.
Ja, auch in dem Fall hoffe ich jetzt, dass die Mannschaft vielleicht zuhört. Aber ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für die Vorausschau auf unsere neue Serie gegen Selb. Und dann schauen wir doch jetzt vielleicht zum Ende der Folge nochmal auf die Playoffs. Die Kassel Huskies haben sich mit dem Sweep durchgesetzt gegen den EHC Freiburg. Irgendwie, soweit ich es mitbekommen habe, eine ganz komische Serie. Kassel irgendwie nur so gut wie nötig, sag ich jetzt mal. Also die Ergebnisse, vielleicht ganz kurz, 2:1, 3:1, 3:1, 3:1. Also das hört sich jetzt nicht unbedingt nach der spannenden Top-Serie schlechthin an. Ich denke, man kann vielleicht, ohne dass ich jetzt das im Detail gesehen habe, die Serie, vielleicht kann man sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch es muss.
Genau, das habe ich auch gedacht, ja. Ja, Kassel trotz allem dann souverän.
Ja.
Wenn man, also rein von den Ergebnissen her, dann souverän weitergekommen. Die zweite Paarung Dresden gegen Rosenheim. Ja, Rosenheim konnte den ersten Matchpuck noch abwehren, aber Dresden hat dann im Spiel darauf den Deckel drauf gemacht. Für mich auch wenig überraschend. Die wohl engste Partie in den Playoffs war zwischen Ravensburg und Landshut. Eine wirklich sehr spannende Serie, die dann erst am vergangenen Sonntag durch die Ravensburger beendet wurde. Somit hat sich auch das erste Team durchgesetzt, das nicht für die DEL gemeldet hat und gleichzeitig ein aufstiegsambitioniertes Team auch rausgeworfen hat.
Ja.
Also das darf man bei all dem nicht vergessen. Die Ravensburger könnten jetzt vielleicht wieder zum Partycrasher werden.
Ja, es wäre dann mal wieder Ravensburg. Ich glaube, dass die genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt da waren. Bei Landshut hat mir irgendwie so ein bisschen, die haben ihre PS nicht aufs Eis bekommen. Jetzt in den Playoffs habe ich das Gefühl, am Ende ist Ravensburg meiner Meinung nach verdient weitergekommen, auch wenn Landshut ursprünglich 2:0 geführt hat in der Serie. Aber danach hat Ravensburg halt einfach 4 Siege in Folge ausgepackt und das finde ich schon beeindruckend gegen Landshut.
Ja, bei Ravensburg hat man immer so das Gefühl und auch wir haben das ja letzte Saison in der ersten Playoff-Runde erfahren müssen, dass die ihr bestes Eishockey wirklich zum Ende der Saison zeigen. Ja. Also die sind irgendwie während der Saison immer oben dabei, aber jetzt nie so überragend und ja. Je näher es dann ans Ende der Saison geht, desto besser bringen die PS aufs Eis.
Richtig.
Und ist auch eine Qualität, also musst du auch jede Saison so leisten können. Von daher glaube ich auch am Ende dann verdient eine Runde weitergekommen. Ja, und die vierte Paarung, Krefeld gegen Weiden. Wir haben Weiden in den letzten Folgen ja immer wieder thematisiert, überragend, was die diese Saison gezeigt haben. Aber Krefeld konnte sich dann letztlich in Spiel 6 knapp, muss man sagen, mit 5:4 nach Overtime durchsetzen und die Serie somit dann am Ende auch 4:2 für sich entscheiden. Vielleicht noch ein Fun-Fact am Rande. Alle Teams mit Heimrecht und auch die ersten 4 Teams der Hauptrundentabelle konnten sich somit jetzt durchsetzen. Davon 3 Teams, die Aufstiegsambitionen haben. Können wir gespannt sein.
Dann können wir es natürlich auch noch vervollständigen, dass die Teams von Platz 13 und Platz 14 jetzt den Absteiger ausspielen. Also die Hauptrundentabelle lügt nicht. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, die Quintessenz. ist einmal schön zu sehen, dass sich die Teams durchsetzen, die während der Hauptrunde dann vielleicht auch schon am meisten investiert haben in den Playoffs und da bin ich gespannt, wer sich da durchsetzt, vor allem die natürlich von Interesse die Paarung Krefeld gegen Ravensburg jetzt im Halbfinale. Das wird natürlich vor allem für Düsseldorf sehr interessant sein und die andere Paarung logischerweise Kassel gegen Dresden. Das finde ich persönlich oder halte ich für die sportlich spannendere Paarung. Weil ich da echt gespannt bin, ob Kassel das jetzt bringt, dass sie jetzt gegen einen vermutlich deutlich stärkeren Gegner auch eine deutlich bessere Leistung zeigen müssen.
Ja, vor allem hast du halt 2 Mannschaften, die von Beginn an ihren Kader so darauf ausgerichtet haben, dass sie eben aufsteigen wollen. Und von diesen beiden Mannschaften, und ich finde schon, dass sich beide nochmal ein Stück weit abheben von den restlichen Teams, die für die DEL gemeldet haben, einfach durch die finanzielle Strahlkraft, durch den Kader etc. Und jetzt wird es halt von diesen beiden Teams eins wieder nicht schaffen. Ja. Das hat halt schon eine gewisse Brisanz.
Ja, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, soll nicht unsere Sorge sein, wir haben ganz andere Sorgen. Aber interessant ist es natürlich allemal. Ja, dann sind wir diese Woche schon am Ende angekommen wieder von unserer Folge. Ging jetzt doch insgesamt ein bisschen leichter, als wir vor der Folge gedacht haben. Jetzt schauen wir mal, was wir nächste Woche zu berichten haben. Ich wage jetzt mal einen Tipp und ich sage, wir berichten nächste Woche von einer 2:0 Serienführung für die Eisbären.
Nico, dein Wort in Gottes Ohr und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge für diese Woche. Macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.
Pfiat euch, servus.